Es ist Dienstag, der 26. Mai und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Pfingsten ist vorbei, die Arbeitswoche hat wieder begonnen und auch wenn das Wetter bei vielen von uns für Urlaubsstimmung sorgt, international beherrschen weiter Krisen und Krieg das Geschehen. Die USA und der Iran ringen seit Tagen um ein mögliches Abkommen. Doch wie könnte das überhaupt noch aussehen? Mehrere ursprünglich formulierte Ziele lassen sich offenbar nicht mehr umsetzen und die Kritiker werden immer lauter. Welche Chancen für einen Frieden bestehen und unter welchen Bedingungen? Das bespreche ich gleich mit Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte und Politik am Graduierteninstitut in Genf. Ein Konflikt der anderen Art betrifft uns hier im Westen vielleicht sogar noch mehr. Der Cyberkrieg im Netz. Geführt wird er zumeist von Regierungen und Geheimdiensten, er zielt unter anderem auf unsere Meinungsfreiheit und all das hat gerade erst begonnen, sagt der Sicherheitsberater Peter Kästner. Mit ihm blicken wir in dieser Sendung auf eine neue Kriegsführung, die uns stellenweise eher an düstere Science-Fiction-Filme erinnert. Zu was Regierungen alles fähig sind, konnten wir bereits während der Corona-Zeit erkennen. Es gab Einschränkungen der Grundrechte, die Denunzierung von Kritikern und eine Einheitsfront von Politik, Medien und Wissenschaft. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, skizziert derzeit ein neuer Dokumentarfilm. Der Hype heißt er und zu Gast habe ich gleich den Regisseur Mike Winiger, mit dem ich auf das Krisenjahr 2020 zurückblicken werde. In einem Kommentar von Frank Wahrlich geht es dann schließlich um deutsche Politrentner und ihre bemerkenswerte Karriere nach der Karriere. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Nur nichts überstürzen. So lautet die Botschaft von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf ein Iran-Abkommen. Und auch sein Außenminister Rubio sagt, vor allem eine Einigung über das iranische Atomprogramm sei so umfangreich, das könne man nicht mal eben auf die Rückseite einer Serviette kritzeln. Aber welche Ziele sollen überhaupt noch umgesetzt werden? Wer ist dabei involviert? Und was bedeutet all das für die Sicherheit im Nahen Osten? Darüber spreche ich jetzt mit Cyrus Shayek, Professor für internationale Geschichte und Politik am Graduierteninstitut in Genf. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Shayek, ordnen wir das Ganze einmal chronologisch. Warum kam es im Februar 26 aus Ihrer Sicht überhaupt zu einem Krieg mit dem Iran?
Ich würde sagen, dass wir zuerst einen großen historischen Bogen zurückschlagen müssen, und zwar zum Zeitpunkt der iranischen Revolution. Bis zu diesem Zeitpunkt, das heißt in den 70er Jahren jedenfalls, war der iranische Staat, der damals ein Alliierter Amerikas war, der Haupt sozusagen Polizist des Persischen Golfs. Die iranische Revolution 1979 und auch der sowjetische Einfall in Afghanistan im gleichen Jahr haben dann aber die Sicherheitsarchitektur des Golfes auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Amerikaner wurden langsam aber sicher immer zentraler, was wiederum für den Iran immer mehr ein Sicherheitsproblem wurde. Dieses Problem, und jetzt gehen wir so ein bisschen in eine mittelfristige Zeitschablone hier, wurde dann ein immer größeres Problem ab ungefähr 2001, 2003. Die Hörer möchten sich sicher daran erinnern, dass zu jedem Zeitpunkt die Amerikaner zuerst Afghanistan und dann Irak eroberten, das war nach 9-11. Und einige Leute in der damaligen Bush-Administration haben auch damit gedroht, dass der Iran das nächste Land sozusagen auf der Liste sei. Und das hat natürlich dann die Iraner bedroht, die sozusagen in Reaktion darauf begonnen haben, sich ein wenig anders zu disponieren. Sie haben erstens ihr Atomwaffenprogramm ein bisschen stärker aufgezogen, als es schon vorher schon der Fall war, und sie haben auch damit begonnen, ihre schon existierenden regionalen Proxies, das heißt ihre Partner, aufzubauen. Das hat dann wiederum erstens die Amerikaner und zweitens auch die Israelis verunsichert. Und diese Situation hat dann so eine Spirale langsam, aber sicher immer mehr in Schwung gebracht, die dann nach sehr vielen Ups und sozusagen Downs 2025 das erste Mal eben einen vollen, richtigen Krieg zwischen Israel, und die Amerikaner kamen ja dann auch dazu, und den Iran geführt hat und dann 2026 ja diesen zweiten größeren Krieg erzeugt hat. Das heißt, im Prinzip eine Art und Weise, den Krieg 2026 zu sehen, ist, dass man sagt, dass hier sozusagen ein gegenseitiges Unsicherheitsproblem bestand. Die Amerikaner und zum Teil auch die Israelis haben gewisse Dinge getan, die die Iraner verunsichert haben. Und die Iraner haben dann im Gegenzug andere Dinge getan, eben zum Beispiel diese regionalen Proxies, aber auch das Atomwaffenprogramm, das die Amerikaner und die Israelis verunsichert haben. Und Anfang 2026, um jetzt diese Geschichte noch abzuschließen, haben dann die Amerikaner und die Israelis miteinander beschlossen, dass es an der Zeit sei, in Iran wirklich zu versuchen, nicht nur das Atomwaffenprogramm sozusagen auszuschalten und das Raketenprogramm des Irans, sondern auch vielleicht sogar einen Regimewechsel herbeiführen zu können. Und keines dieser drei Ziele sind in diesem Krieg ja im Prinzip erreicht worden. Das muss man sehr, sehr klar sagen. Das heißt, um das nochmal so zusammenzufassen, eine sehr lange Geschichte, die in diesem Krieg 2026 gegipfelt hat.
Sie haben jetzt einige Ziele der USA und Israels aufgezeigt, die eben möglicherweise verfehlt worden sind. Das heißt ja aber auch, dass beispielsweise der Regime-Change, die Unterstützung der Opposition im Iran, ein tatsächlicher Machtwechsel, damit ja auch vom Tisch wäre. Also nochmal zusammengefasst, was kann an Zielen tatsächlich noch umgesetzt werden zum heutigen Zeitpunkt und was nicht?
Ich glaube, wenn überhaupt eines der Hauptziele Israels und Amerikas umgesetzt werden kann, und auch das ist nicht sehr klar, ist es, das Atomwaffenprogramm in einer gewissen Art und Weise akzeptabler zu machen oder es abzubauen. Obwohl ich denke, dass dies von Amerika sehr große Konzessionen erfordern wird. Die beiden anderen Ziele, das heißt Regimewechsel, aber auch das Raketenprogramm, sind, glaube ich, wirklich mehr oder weniger klarerweise vom Tisch.
Gleichzeitig ist ja ein neues Problem mit der Durchfahrbarkeit der Straße von Hormus verbunden. Wie genau spielt das damit rein? Da ist ja jetzt zumindest erstmal aus oberflächlicher Sicht ein Problem entstanden, das es vor dem Krieg noch gar nicht gab.
Das ist ganz richtig. Und das ist genau die paradoxe Situation, die wir hier sehen. Das heißt, was im Moment, um jetzt vielleicht auf den heutigen Zeitpunkt zu kommen, was im Moment klar ist in den Verhandlungen zwischen Amerika und dem Iran, ist, dass das iranische Atomprogramm im Moment noch gar nicht verhandelt wird. Das wird erst danach verhandelt. Was auch klar ist zweitens, ist der Umstand, dass die Hormuz-Enge wieder geöffnet wird. Und im Gegenzug werden die Amerikaner ganz sicher taktische Konzessionen machen müssen, im Golf selber, das heißt militärisch-taktische Konzessionen. Und zweitens könnte es sein, dass sie vielleicht anderen Drittstaaten erlauben werden, gewisse eingefrorene iranische Gelder aufzufrieren und diese an den Iran zurückzuschicken. Vielleicht wird das in Katar passieren. Es könnte auch sein, dass der Waffenstillstand eventuell den Libanon abdecken wird, aber das ist auch noch nicht klar. Um jetzt nochmals genauer auf Ihre Frage zurückzukommen. Die paradoxe Situation hier ist, dass der Krieg Iran einerseits wirtschaftlich zwar sehr schwer geschadet hat, aber dass der Iran durch die Schließung der Hormuzstraße und auch durch die Attacke arabischer Golfstaaten, besonders der Vereinigten Arabischen Emiraten, durch den Krieg ein Verhandlungspfand geschaffen hat, das es dem Iran jetzt erlaubt, gegenüber Amerika besser zu verhandeln als vor dem Krieg. Das ist wirklich ein Paradox, das für die Amerikaner natürlich nicht nur in der Region, sondern auch global von großem Nachteil ist. Das ist sehr klar.
Laut US-Außenminister Marco Rubio sind 8 oder 9 Parteien in die Verhandlungen involviert, die meisten davon im Nahen Osten selbst. Wer ist denn in Kontakt mit dem Iran? Wer nimmt da an den Gesprächen teil?
Die zentralste Rolle spielt Pakistan. Das ist vielleicht die erste Antwort, die wir hier geben müssen. Aber es gibt eine breitere Antwort, eine strukturellere Antwort. Und das, finde ich, im Moment ist auch wirklich der interessanteste Punkt, den wir besprechen müssen. Ich glaube, es ist sehr klar, dass diese Verhandlungen, anders als die Verhandlungen im Frühjahr, das heißt im Januar, Februar, als die Verhandlungen letztes Jahr zwischen Amerika und dem Iran, anders als die Verhandlungen unter Biden und anders als die Verhandlungen unter Obama, sehr viel regionaler geworden sind als damals. Das ist wirklich der größte Unterschied und das ist das größte sozusagen Novum, das wir hier sehen. Nochmals, man muss das vielleicht den Hörern wirklich nochmals klar sagen, es ist noch nicht klar, was nach diesem einfachen Waffenstillstandsabkommen passieren wird. Das könnte sehr gut sein, dass es am Schluss keinen Erfolg gibt mit dem Atomprogramm. Aber was ganz sicher schon jetzt klar ist, ist, dass die Verhandlungen selber und die Sicherheitsarchitektur, die aus diesen Verhandlungen erwachsen werden, sehr viel regionaler geworden ist als alles, was wir vorgesehen haben. Also Pakistan ist hier involviert, Oman ist involviert, über Pakistan ist auch Saudi-Arabien sehr involviert, weil die Pakistanis und die Saudis im Moment sehr enge militärisch-politische Alliierte sind. Katar ist direkt involviert. Es ist auch der Fall, dass die Iraner immer wieder mit der Türkei und Ägypten gesprochen haben. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind eher indirekt involviert. Das ist ein bisschen komplizierter, aber sie sind auch irgendwie dort drin. Und es ist sehr klar, dass die arabischen Staaten starken Druck machen auf Washington, damit dieses Waffenstillstandsabkommen jetzt zustande kommt. Weil sie haben nicht nur ein unmittelbares ökonomisches Interesse einer Wiedereröffnung der Hormuzstraße, sondern auch ein längerfristiges politisches Interesse daran, dass diese Region wieder ruhiger wird. Der wichtigste, und das ist vielleicht so ein bisschen ein nächster Punkt, was dies auch heißt, ist ein sehr interessantes Paradox. Der Iran war im Prinzip, grosso modo, seit der Revolution 1979 mehr als irgendetwas anderes eine sogenannte Anti-Status Quo-Macht. Das heißt, sie fühlte sich zurückgedrängt und bedroht. Sie hat auch andere bedroht, das muss man sehr, sehr klar sagen. Und aus diesem Grund hat sie immer wieder versucht, den Status quo, der mehr oder weniger proamerikanisch war in der Golfregion, zu unterminieren. In verschiedenster Hinsicht. Jetzt kommen wir in eine neue Phase, eine sehr, sehr interessante Phase. Eine Phase, in der ja, einerseits die Amerikaner immer noch eine Sicherheitsrolle spielen werden im Golf, ganz einfach deshalb, weil sie es selber wollen, erstens, und zweitens, weil die arabischen Golfstaaten dies auch wollen. Aber andererseits ist es so, dass der Iran anscheinend selber mehr, ein wenig mehr jedenfalls, genau wie viel mehr wissen wir noch nicht, ja, aber ein wenig mehr in die Golf-Sicherheitsarchitektur mit eingebunden wird. Und das heißt handkehrum, dass der Iran ein bisschen weniger eine Anti-Status Quo-Macht wird und ein bisschen mehr ein Interesse daran hat, dass die Sicherheit im Golf funktioniert. Und das ist ein Novum. Das muss man sehr klar sagen. Ich glaube, das ist im Moment das größte Novum. Das heißt wirklich eine größere Regionalisierung der Sicherheitsarchitektur. Nochmals, das heißt nicht, dass Amerika keine Rolle mehr spielt. Einige andere Staaten, Frankreich vielleicht, Britannien, Israel auch ein wenig, spielen auch noch eine gewisse Rolle. Aber das größte Novum, die Regionalisierung der Sicherheitsarchitektur.
Schauen wir noch auf ein paar andere Akteure, nennen wir etwa China oder auch Russland. Einige Beobachter, die sagen, dass diese beiden Länder auch Gewinner des Iran-Kriegs sind, weil sie entweder ihren internationalen Einfluss stärken konnten oder im Fall Russlands extra Einnahmen generieren konnten. Wie lautet Ihre Einschätzung?
Im Falle Russlands sehe ich das ein wenig anders. Ich glaube, theoretisch wäre es möglich gewesen, dass die Russen, und zum Teil ist es auch praktisch so, dass sie ein wenig mehr Einnahmen gehabt haben. Aber die Ukrainer haben ja durch ihre Drohnenangriffe auf Ölinstallationen und Gasinstallationen in Russland es geschafft, dass diese theoretischen Mehreinnahmen gar nie im vollen Ausmaße sozusagen passiert sind. Ich glaube auch, dass Russland insgesamt im Moment in einer sehr schwierigen Position ist und dass der Krieg unter dem Strich den Russen wahrscheinlich vielleicht sogar mehr geschadet hat, als genützt hat. Ganz am Anfang sah das noch anders aus. Da sagten sehr viele Analysten, ja, die Russen werden davon profitieren und so. Im Moment sieht es wirklich ein wenig anders aus. China ist ein anderer Fall. Es scheint der Fall zu sein, dass China es geschafft hat, zusammen mit verschiedenen regionalen Akteuren dieses Abkommen, das sich jetzt langsam abzeichnet, zustande zu bringen. Ich glaube, China hat klarerweise keine direkte Rolle gespielt, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht über Pakistan, ein sehr enger Alliierter von China, vielleicht gewisse Mitteilungen oder gewisse Nachrichten in den Iran geschickt haben oder dass sie auch mit den Iranern direkt in Kontakt waren. Dinge, über die wir vielleicht noch gar nichts Konkretes wissen, aber das könnte sehr gut sein. Ich glaube, ein wichtiger und vielleicht größerer Punkt ist auch der, dass diese neue regionale Sicherheitsarchitektur, in der die Amerikaner zwar noch drin sind, aber regionale Akteure vielleicht mehr Stabilität in die Sicherheit der Region mit reinbringen können, für die Chinesen selber eigentlich gar nicht schlecht ist. Das heißt, ich glaube, für die Chinesen ist der Krieg selber und jetzt auch der Ausgang dieser Verhandlungen bringen eigentlich mehr Gewinn als Verlust. Das Einzige, vor dem die Chinesen wirklich Angst haben, ist eine amerikanische Großmacht, die sich absolut unberechenbar verhält. Und ich glaube, die Amerikaner haben vielleicht jetzt auch gelernt, vielleicht, noch nicht klar, dass diese Unberechenbarkeit einen großen Preis mit sich bringt. Es könnte sein, dass dieser Punkt für die Chinesen auch wieder nicht schlecht ist. Aber um auch nochmals hier ein Fazit zu ziehen, ich glaube, diese Regionalisierung, diese tendenzielle Regionalisierung der Sicherheitsarchitektur ist wahrscheinlich für die Chinesen vom Vorteil.
Sagt Cyrus Chayek, Professor für internationale Geschichte und Politik am Graduierteninstitut in Genf. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Herzlichen Dank Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Krieg bedeutet schon lange nicht mehr nur Panzer, Schützengräben und Raketen. Krieg findet heute auch online statt. Ob über ferngesteuerte Drohnen oder auch als Meinungsmache in sozialen Medien. Die Kunst des Cyberkrieges lautet auch der Titel eines Buches, das einen ganz besonderen Blick auf Strategien und Taktiken einer neuen Angriffsform wirft. Welche Ziele damit verfolgt werden und warum das wirklich alle betrifft, bespreche ich jetzt mit dem Autor des Buches, dem Sicherheitsberater Peter Kästner. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Jobau.
Herr Kästner, Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit IT-Sicherheit. Zunächst einmal, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Cyberkrieg?
Ja, also wie Sie schon sagten, 20 Jahre Cybersecurity nennt sich das in dem Fall. Cybersecurity ist ein Kunstwort, wo man eigentlich alles, was das Thema Security rund um IT, Sicherheit, Computer und sonst dergleichen verpackt hat. Und Cyberkrieg ist jetzt auch natürlich wieder ein neues Wort, weil man festgestellt hat, okay, diese alten Methoden mit eine Reihe gegen die andere, eine haut dem anderen eins auf den Deckel, Panzer gegen Panzer, passt nicht mehr. Wir kämpfen heute mittlerweile mit Tastaturen und Mäusen. Da musste natürlich ein Wort her und so ist dieses Thema oder dieses Wort Cyberkrieg entstanden.
Wenn man an Cyberkrieg denkt, dann kommen so manch einem vielleicht Szenen aus Terminator oder anderen Science-Fiction-Filmen in den Kopf. Inwieweit ist aber all das bereits gängige Praxis in der Kriegsführung geworden?
Absolut richtig. Also jeder, der Cyberwar, Cyberkrieg und dergleichen hört, der hat sofort so ein Skelett vor Augen, das einen anleuchtet und da bekämpft und so weiter. Ja, das ist ein Science-Fiction, aber ja, wir bewegen uns auch genau in diese Richtung. Früher haben wir immer gesagt, naja, das ist alles Film und schlaue Maschinen, das wird noch lange, lange dauern. Aber wenn Sie sich heute mal die Entwicklung anschauen, gerade was das Thema künstliche Intelligenz betrifft, sind wir gar nicht mehr so weit weg davon.
Wenn wir jetzt mal auf Jahrhunderte der Kriegsführung zurückschauen, haben sich aktuell dann nur die Waffen verändert oder auch die Taktiken und Vorgehensweisen generell?
Genau das versuche ich in meinem Buch zu erörtern. Eigentlich haben sich nur diese Tools, diese Waffen, unsere Techniken verändert. Aber Strategie und Taktik sind eigentlich seit Tausenden von Jahren immer gleich. Also wir unterliegen als Menschen eigentlich immer diesen fünf, sag ich mal, Treibern, so wie Ehre, wie Macht, wie Lust und dergleichen. Und nur aufgrund dieser Treiber hauen wir uns eigentlich die Köpfe ein. Also das ist ganz interessant zu sehen und vor allem schrecklich auch noch, wir machen leider auch immer die gleichen Fehler und wundern uns, dass es keine unterschiedliche Reaktion gibt.
Von welchen Fehlern sprechen Sie?
Also nehmen wir mal eines der berühmtesten Beispiele, das trojanische Pferd. Also heute sagen wir, oh, wir haben uns per E-Mail einen Trojaner eingefangen. Im Endeffekt war das ja nichts anderes als eine Täuschungstaktik von den Griechen damals. Man hat ein schön bemaltes Pferd ans Tor geschoben und die Leute haben aufgemacht, weil sie gedacht haben, es ist ein Geschenk. Heute ist es genau das Gleiche. Wir schreiben irgendeine komische Mail mit irgendwas ganz, ganz Tollem und die Leute klicken das wirklich an. Also die Vorgehensweise, jemanden zu täuschen, die ist schon seit Jahrtausenden und trotz unserer ganzen Computertechniken, KI und so gleich, fallen wir trotzdem wieder auf diese alten Tricks rein.
Sie selbst sagen auch, Cyberkrieg, das geht uns alle an. Damit sollten wir uns auch alle im Alltag beschäftigen. Warum?
Ja, leider. Es ist mittlerweile zu einer hybriden Kriegsführung gekommen. Das bedeutet, da kämpft nicht mehr Militär gegen ein anderes Militär an irgendeiner Frontlinie, sondern hier wird massiv Propaganda betrieben. Propaganda in allen sozialen Netzwerken, auf allen Kanälen, auf allen technischen Möglichkeiten, die wir momentan haben. Und wir sind die Opfer dieser Propagandaschlacht und dieser hybriden Kriegsführung. Genauso wie es wird ja heute nicht mehr einfach nur irgendeine Frontlinie angegriffen, sondern es wird kritische Infrastrukturen in einem fremden Land ausgespäht, mit Viren verseucht oder teilweise sogar abgeschaltet. Also es geht uns mittlerweile auch was an, weil ich sage jetzt mal, diese Grenzkämpfe, die wir von früher kennen, so ein Land gegen ein anderes, und da gibt es eine feste Linie, das gibt es nicht mehr. Heute verursacht man Panik, verursacht man Verunsicherung in der Bevölkerung, um Propaganda in eine Richtung zu pushen oder irgendwie die Meinungen zu drehen. Also wir sind leider auch als Zivilbevölkerung voll mittendrin in dieser ganzen technischen und Cyberkriegsführung.
Und Sie sagen es, der heutige Krieg, der findet eben auch im Netz statt, auch in sozialen Medien. Und zum Krieg gehört eben auch immer Propaganda. In welchem Ausmaß hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt?
Also es hat sich massivst gesteigert. Wir kennen ja Propaganda auch aus den früheren Beispielen. Also angefangen von, ich werfe jetzt Flugblätter ab oder ich beschalle den Gegner mit großen Boxen und dergleichen. Aber heute ist es gar nicht mehr nötig, weil diese sozialen Medien, diese Kanäle, diese technischen Verbindungen sind so massiv, die werden leider alle bespielt. Also wir können sagen, dieses Propaganda-Thema ist immer größer geworden, umso mehr Möglichkeiten die IT geboten hat, hier mit Menschen in Kontakt zu treten. Und Sie kennen selber soziale Medien, unglaublich, was man da alles erreichen kann und auch noch automatisiert. Und jetzt, Klammer auf, neue Techniken, KI-mäßig automatisiert, kann man das Ganze natürlich auch noch bespielen, dass wirklich die Mehrheit gar keine Ahnung mehr hat, ist das jetzt wahr, ist das KI, ist das jetzt eigentlich Blödsinn oder unterliege ich einfach hier einer Propaganda, einer fremden Macht?
Das ist ein gutes Stichwort. Gleichzeitig versuchen ja auch Regierungen oder die EU, die Meinungshoheit im Netz für sich zu gewinnen, auch mit Gesetzen und Verboten. Stichwort Hass und Hetze. Wie können wir denn Propaganda erkennen?
Naja, also das war schon immer schwer, Propaganda zu erkennen. Und vor allem in der heutigen Zeit, gerade durch diese KI-Themen, wird es ja immer schwieriger. Also wir werden ja geflutet von Informationen. Da ist es natürlich ganz, ganz schwer herauszufinden, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr, woher kommt das Ganze oder hat jetzt irgendjemand das absichtlich ins Netz gestellt. Also man müsste eigentlich sagen, der pure Menschenverstand kann uns hier noch helfen, aber im Endeffekt bei dieser Flut von Informationen wird das Ganze immer schwieriger.
Wenn in Berlin oder Brüssel über Cyberkrieg und Propaganda gesprochen wird, dann geht es zumeist um Russland oder China. Das sind die erklärten Feindbilder. Wer sind denn für Sie die größten Akteure auf dem digitalen Schlachtfeld?
Also ich denke, da hat jedes Land seine Kompetenzen in der digitalen Kriegsführung. Natürlich, wenn wir hier aus diesen Breitengraden über die Feinde sprechen, wir haben ja so eine Vorstellung von einer digitalen Achse des Bösen. Also die Chinesen sind immer drin, die Russen sind immer drin oder wer auch immer gerade als Feindbild dargestellt wäre aus dem Mittleren Osten und so weiter. Aber Fakt ist, woher wollen wir denn das wissen, ob das wirklich die waren? Weil als Profi-Hacker oder als Organisation kann ich ja von allen möglichen Ecken und Enden angreifen, dass das alles zum Beispiel russisch klingt oder nach China ähnelt oder so. Aber in Wirklichkeit, muss ich gestehen, können wir jetzt nicht eindeutig sagen, das kommt jetzt alles aus Russland. Natürlich schicken die einiges und natürlich sind die da an dieser Propaganda interessiert. Aber um das klar festzumachen, also ich bin mir da nicht sicher, ob wir das so eindeutig bestimmen können.
Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Gibt es eher mehr staatliche Akteure oder aus dem Privatsektor, diese klassischen Hacker, von denen immer gesprochen wird?
Also meine persönliche Einschätzung ist, ja, es gibt sehr, sehr viele staatliche Akteure, weil auch, Sie sehen es ja, die momentane politische Lage fordert es einfach und die Staaten investieren natürlich auch mächtig darin, auch die Militärs vor allem. Aber, ist meine persönliche Meinung, ich komme ja aus dieser Hacker-Szene, ich weiß ganz genau, da gibt es auch den zivilen, nicht-militärischen Bereich. Und das heißt, wer zahlt, schafft an und wer etwas möchte und dafür zahlt, kriegt es auch im privaten Bereich und das wird einfach ausgeführt, weil viele söldnermäßig arbeiten und einfach nur die Aktionen ausführen, wo sie am meisten Geld verdienen.
Bei den einen steckt also natürlich klar das finanzielle Interesse dahinter. Was ist mit den staatlichen Akteuren? Geht es denen um Meinungshoheit, Verwirrungstaktik oder steckt etwas anderes dahinter?
Ja, Meinungsfreiheit ja, Verwirrungstaktik ja, aber ich denke, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil im Endeffekt will man ja die Oberhand gewinnen. Das bedeutet, ich greife jetzt ein anderes Land an, aber ich erzähle es ihm nicht. Also Beispiel, ich greife irgendeine kritische Infrastruktur an, lege die aber nicht lahm, sondern ich hebe mir dieses Lahmlegen für einen Zeitpunkt auf, wenn es ernst wird. Das bedeutet, ich baue sogenannte Killswitches und wenn dieses Land mir dann irgendwie querkommt, dann drücke ich auf ein Knöpfchen und dann passiert etwas mehr in der Bevölkerung als einfach nur, da steht jetzt mal ein Stromwerk oder Wasserwerk oder was auch immer, sondern da lasse ich die ganze Infrastruktur runterfahren. Also ich denke, da ist ein größerer Plan dahinter. Dieses ab und zu mal Anschießen von irgendwelchen kritischen Infrastrukturen oder großen Behörden oder sonst dergleichen, das sehe ich eigentlich eher so als Testballon. Wie reagieren die? Wie ist ihre Sicherheit aufgestellt? Wie schnell komme ich rein oder raus? Aber da ist schon eine größere taktische Komponente dahinter, als uns eigentlich lieb ist.
Mit Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir sehr verstärkt noch eine weitere Form des Cyberkrieges kennengelernt, den Drohnenkrieg. Nicht wenige Militärexperten sagen, das hat eigentlich alles verändert. Dagegen ist praktisch kein Kraut gewachsen. Stimmen Sie dem zu?
In der momentanen Lage stimme ich dem absolut zu, weil die Drohnen sind eine neue Waffe in der gesamten Kriegsführung. Wir müssen ja gestehen, bis vor ein paar Jahren haben wir Drohnen noch als Spielzeug abgetan. Die konnte man irgendwie für 500 Euro bei einem chinesischen Händler kaufen. Die waren lustig, weil man konnte filmen und Fotos machen und sonst dergleichen. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, was diese, und jetzt Klammer auf, kleinen, unwichtigen Drohnen eigentlich für einen Schaden anrichten können. Und diese gesamten Kriegstaktiken, gerade in dem Konflikt zwischen Russland und Ukraine, hat sich massiv auf diese Drohnentaktik umgestellt, weil wir haben festgestellt, eine kleine billige Plastikdrohne kann einen millionenteuren Panzer kaputt machen. Das bedeutet, wer die meisten Panzer hat oder wer die meisten Frontsoldaten in Kombination mit irgendwelchen Fahrzeugen hat, das ist heutzutage uninteressant. Also es geht gar nicht mehr Masse gegen Masse. Es geht darum, dass eine billige Komponente ein ganzes Bataillon ausschalten kann. Und das hat natürlich die ganzen Strategien und Taktiken im Felde und auch in der Militärführung komplett geändert. Und ich muss den Experten auch zustimmen, ja, wir haben momentan noch nichts Wirkliches, was als echte Drohnenabwehr bezeichnen können. Also dieses bisschen Schießen mit Schrotgewehren in Kombination mit dem Netz drüber schmeißen oder ein bisschen stören, da haben wir gesehen, ja, funktioniert ein bisschen, aber nicht wirklich. Also wir brauchen irgendeine Technologie, die den Drohnen wirklich entgegentreten kann. Und die haben wir noch nicht.
Vor wenigen Tagen hat Deutschlands Bundeskabinett neue milliardenschwere Zivilschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht. Darunter etwa auch den Ausbau von Bunkeranlagen. Gleichzeitig kauft die Bundeswehr massenhaft neue Panzer und Raketen. All das ist Ihrer Meinung nach also überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß.
Ich würde sagen, es ist eine Reaktion, die noch basiert auf alten Kriegsführungen. Also Bunker bauen und viele, viele Panzer, wie ich ja schon sagte, bin ich mir nicht sicher, ob die in dem heutigen Cyberwar, in den heutigen Kriegstechniken überhaupt was bringt. Also Sie haben ja selber gesehen, was diese Drohnen anstellen können und was nützt mir eine Armada von Panzern, wenn der Gegner eine Armada von Drohnen hat und damit einen erheblich größeren Schaden anrichten kann. Natürlich müssen wir uns in irgendwelche Richtungen bewegen, aber persönlich gedacht würde ich sagen, ja, die sollte man noch überdenken und das einfach mit der Technik der heutigen Zeit nochmal reflektieren und nicht einfach nur, ja, früher hat man das so gemacht, also machen wir das heute auch wieder.
Abschließend, Herr Kästner, wohin wird sich all das wohl entwickeln? Also worauf müssen wir uns als Bürger bei der Kriegsführung künftig einstellen? Inwieweit wird uns das alle auch selbst betreffen?
Also ich glaube fest, dass die neuen Kriege, die neuen Konflikte und dergleichen nicht mehr grenzlinienabhängig sind. Das heißt, wir werden angegriffen, wir werden teilweise innen im Land angegriffen, ohne dass irgendein Panzer zu uns rüberfahren muss. Über unsere kritische Infrastruktur, unsere Kommunikationswege im Internet, in den sozialen Medien, über unsere eigenen Computer. Also da denke ich, da wird sich massiv was tun. Wir können uns dem nicht mehr entziehen. Wir sind so vernetzt heutzutage. Deswegen kann man sagen, das wird uns in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch öfter begegnen.
Sagt der Sicherheitsberater Peter Kästner, Autor des Buches Die Kunst des Cyberkrieges, erschienen im Springer Nature Verlag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Jupper.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Für viele ist die Corona-Zeit nur noch eine düstere Erinnerung, die man verdrängen oder vergessen möchte. Nicht wenige aber sagen, das genaue Gegenteil muss geschehen. Die Folgen der Corona-Politik prägen noch bis heute unseren Alltag und auf die eigentliche Tragweite muss dringend aufmerksam gemacht werden. Mit diesem Anspruch startete im Mai ein Kinofilm. Sein Titel lautet Der Hype und der Dokumentarfilm wirft einen Blick zurück ins Jahr 2020. Worum es geht und welche Intention dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit dem Regisseur Mike Winiger. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Winiger, Sie selbst sind auch sehr aktiv in der Anti-Corona-Maßnahmenbewegung in der Schweiz. Warum haben Sie diesen Film genau gedreht?
Also ich muss vorausschicken, ich bin nirgends Mitglied oder in einem Widerstandskomitee oder so. Ich bin wirklich einfach unabhängiger Journalist. Ich unterstütze niemanden. Ich drehe das einfach aus Interesse und weil ich denke, dass das wichtig ist, dass die Leute eine umfassende Sicht dieser Krise bekommen. Das ist eigentlich der Anlass des Filmes.
Nun erinnern wir uns, dass Kritiker der Corona-Maßnahmen von Politik und großen Medien damals denunziert wurden, auch wenn man nur die andere Seite dargestellt hat. Man wurde beschimpft, einige haben auch ihre Jobs verloren. Gab es auch Schwierigkeiten im Zuge ihrer Dreharbeiten zu der Hype?
Eigentlich nicht. Alle Leute, die ich angefragt habe, die mitgemacht haben, war kein Problem. Es ist der Professor Recker, der da ein bisschen beleuchtet wird von der Universität Bern und der auch der Präsident der Science Task Force in der Schweiz war. Der hat dann einfach gesagt, er will nichts dazu sagen. Aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme gehabt, diesen Film zu drehen.
Also das heißt, Ihre Gesprächspartner, bei denen haben Sie eher offene Türen eingerannt oder waren einige auch eher vorsichtig?
Nein, es ging eigentlich relativ gut, vielleicht weil es ja nicht der erste Film ist, den ich gemacht habe und ich konnte somit die früheren Filme, die ich schon gedreht habe, als Link anfügen, konnten sich das anschauen und konnten sehen, das ist solides Handwerk, ich hoffe es auf jeden Fall.
Dann kommen wir doch mal zum Punkt in der Dokumentation, da kommen auch eine Reihe von Zeitzeugen und Experten zu Wort, Professor Ioannidis, Dr. Wolfgang Wodak, Professor Mayen, viele andere mehr. Worum geht es denn im Kern bei der Dokumentation?
Also es geht nur um das Jahr 2020. Die Behandlung, die dann kam später, die ist nicht im Film drin, das ist Absicht. Es geht darum, man muss, wenn man das analysieren will, diese Zeit, muss man von vorne beginnen. Man muss das Pferd von vorne aufzäumen. Und es geht einerseits darum, war wirklich eine besondere und außerordentlich große Gesundheitsgefahr im März 2020, auf der dann eigentlich alles begründet wurde, was danach folgte, war die gegeben, war das wirklich so? Und für uns Schweizer ist es auch wichtig, diese Maßnahmen dann, die eingeführt wurden unter dieser Prämisse, genauer anzuschauen, weil wir werden ja mit einer Epidemiengesetzrevision konfrontiert. Die kommt im Herbst ins Parlament und wird dann wohl auch nächstes Jahr vors Volk kommen. Und da ist es wichtig, dass die Stimmbürger dann einfach wirklich sich eine eigene Meinung darüber bilden können. Und da bringt der Film die nötigen Informationen, die man eigentlich von den großen Medien in dieser Zeit nicht unbedingt geliefert bekam.
Also das heißt, dass auch eine Art Medienkritik mit Ihrem Film stattfindet? Also sprich eine Gegenmedienöffentlichkeit?
Ja, das ist so. Also es wird auch gezeigt, wie die Medienberichterstattung lief. Und da lässt sich relativ schnell erkennen, dass die Journalisten, die wurden ins kalte Wasser geschmissen im März 2020. Die hatten keine Ahnung von Public Health, von Medizin und Pharma und die berichteten dann darüber. Sonst berichten diese Journalisten meistens über Politik und solche Sachen. Und die wurden dann plötzlich mit diesen Gesundheitsthemen konfrontiert, Public Health. Und die waren gar nicht in der Lage, das kritisch zu hinterfragen, weil sie hatten das Wissen nicht. Und bei mir im Film sind zwei der renommiertesten Investigativjournalistinnen für den Bereich Public Health, Medizin, Pharma drin, Serena Tinari und Katrin Riva. Und die zwei wären eigentlich die kompetenten Journalistinnen gewesen, um über diese Thematik zu berichten, aber die wurden natürlich nicht groß angefragt oder wenn schon nur direkt von Journalistenkollegen anfänglich, weil sie hofften, sie kriegen noch weitere Informationen von ihnen. Und aber als dann die Journalisten merkten, dass die das eigentlich anders sehen, was hier läuft, wurden sie dann mehr oder weniger nicht mehr angefragt. Und so wie auch viele Wissenschaftler, die gegen dieses Narrativ sich äußerten, wurden radioaktiv. Also niemand konnte sie mehr interviewen und so weiter. Und das ist auch mit ihnen geschehen.
War diese Radioaktivität dann auch generell ein Kriterium für die Auswahl von Gesprächspartnern in Ihrem Film? Wer kommt dort noch zu Wort?
Also ich habe wirklich eben, das haben Sie ja schon erwähnt, ich habe John Ioannidis von Stanford drin, aber auch Wolfgang Wodarth darin. Ich habe Robert Rockenfeller, der mit seiner Studie zeigen konnte, dass rund 85% aller positiven Testergebnisse dieses PCR-Tests eigentlich falsch positiv waren und das ist das, was Wodarth von Anfang an gesagt hat. Ich habe auch weiterhin Andreas Sönnigsen drin, der war der Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Also so ein bisschen der Ioannidis aus dem deutschsprachigen Raum, der dann eigentlich auch unter die Räder kam, weil er gesagt hat, es gibt keine Evidenz für diese Maßnahmen. Also wir haben keine Ahnung, ob sie wirken, ob sie etwas bringen und wie schädlich das sie sind. Er ist drin, Sie haben erwähnt, Michael Main, ein bisschen für die Medienseite. Also es sind sehr viele Leute drin, die wirklich Rang und Namen haben. Und wo ich besonders stolz darauf bin, dass er mitgemacht hat, das ist der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell, der einfach nichts anderes gemacht hat, als den schwedischen Pandemieplan zu befolgen und damit am besten gefahren ist weltweit. Das können wir nachlesen im Lancet.
Nun hat die Corona-Zeit ja gleich mehrere Ebenen des Versagens. Ich nenne das mal so. Wir haben etwa die Politik, die Wissenschaft, auch die Medien. Worauf legen Sie den Hauptfokus in Ihrem Film oder werden alle Bereiche auch mitgestreift?
Ich würde sagen, es werden alle Bereiche mitgestreift, weil es war ja ein Zusammengehen. Also es war wie ein Karussell, das sich angefangen hat zu drehen, so ab März. Und da war die Wissenschaft, es war die Politik und die Medien, die sich gegenseitig eigentlich wie Wind in die Segel gebracht haben, damit das Teil immer mehr Fahrt aufnehmen konnte und sich so immer schneller gedreht hat. Also es werden alle drei Bereiche beleuchtet und man kann eigentlich sagen, der Film ist so ein Dreigestirn. Es ist auf der einen Seite ein Lehrfilm, man lernt viele Sachen, was man vielleicht nicht gewusst hat, was aber wichtig ist, um das Ganze zu verstehen. Dann ist es ein investigativer Dokumentarfilm, der ziemlich viele Aspekte ans Tageslicht zerrt. Und es ist auch eine Realsatire und das sieht man dann, wenn man den Film anschaut.
Ich würde sagen, die Zeit damals war sogar eine Realsatire. Der Hype möchte ja auch einen Beitrag zur Aufarbeitung dieser Zeit leisten. Wie ist es denn Ihrer Meinung nach generell um die Aufarbeitung gemachter Fehler von damals bestellt?
Also ich denke, es ist so, dass wir haben die Akteure und das sind wiederum die Wissenschaft, die Politik und die Medien und die haben natürlich nicht ein sehr großes Interesse, dass man da nochmal wirklich genau hinschaut. Und ich habe den Ansatz, dass es wichtig ist, direkt zum Publikum zu gehen mit diesem Film, über alle Kanäle, die man kann. Und wir versuchen auch, über den analogen Raum zu gehen. Also da gehört auch eben das Kino dazu, Vorführungen in Gemeinden, in Sälen und so, wo man direkt zu den Leuten kommt und nicht über diese Digitalplattformen gehen muss, weil sie waren genau gleich Akteure des Ganzen und haben kein Interesse, dass Filme und Berichte mit diesen Themen eine sehr große Verbreitung erfahren. Und deshalb muss man da vielleicht eine zweigleisige Strategie fahren. Man muss sicher auf diesen Digitalplattformen versuchen, an die Leute zu kommen, dass sie den Film sehen, aber auch eben im analogen Raum. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Aber die Bereitschaft von den Akteuren, da jetzt nochmal genau hinzuschauen, die ist natürlich nicht besonders groß.
Sie sagen auch, die Folgen der Corona-Zeit prägen bis heute unseren Alltag und Sie haben auch Gräben durch die Gesellschaft gezogen. Welche Auswirkungen sind für Sie am prägnantesten?
Also das, was ich immer wieder feststelle, ist schon so eine Verhärtung, wenn es darum geht, dass man seine Meinung frei äußert, dass man zu irgendeinem Thema eine Meinung frei sagen kann. Das hat schon sehr stark gelitten seit dieser Zeit, weil dann wirklich mit dieser ganzen Corona-Geschichte einfach eine ungeheure Spaltung eingesetzt hat und erfolgt ist. Und wir in der Schweiz haben ein wunderschönes Beispiel mit dem Nationaltrainer der Eishockey-Nationalmannschaft, der eigentlich jetzt mit der Mannschaft antreten hätte sollen in Zürich, in der Schweiz. Und da er hat dann bei einem Mittagessen einem Journalisten des Schweizer Fernsehens gesagt, er habe im Jahr 2022 ein Zertifikat gekauft, weil er wollte sich nicht dieser Behandlung unterziehen. Und das hat ihn wirklich in eine schwierige Situation gebracht. Und er wollte mit seiner Mannschaft an die WM fahren nach China. Und das hat er ihm dann erzählt und dieser Journalist hat dann diese Information, die nicht on-air war, also off-camera und alles, hat er dann eigentlich rausgebracht und das gab dann so einen Skandal. Und da kam diese Spaltung sofort wieder zutage. Man sah diese zwei Lager, die sofort wieder hochgeschossen sind. Oder? Also diese Spaltung aus dieser Corona-Zeit ist immer noch da. Im Alltag merkt man sie nicht, aber bei bestimmten Themen, zack, ist es wieder da, oder? Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das irgendwie wieder wegkriegen.
Das ist ein gutes Stichwort. Auf der einen Seite haben wir die große Spaltung, dann ist ja auch eine Menge Vertrauen entzweigegangen, etwa in die Medien oder eben in die Politik. Wie kann man das denn wieder rückgängig machen? Kann man das rückgängig machen?
Ich denke, es ist ein langwieriger Prozess und der in fast homöopathischen Dosen erfolgen muss und ich habe versucht, mit diesem Film genau diese Prämisse anzuwenden. Also man muss die Leute langsam mitnehmen und dann ihnen das langsam erklären und so. Also man darf nicht mit zu viel Information auf einmal auf sie losgehen. Dann verschließen sie sich sofort. Und ich habe von jetzt vielen, die diesen Film gesehen haben, gehört, dass mir das scheinbar gelungen ist. Dass auch Leute, die vielleicht ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema haben und so und die noch nicht so viel wissen, dass die doch eigentlich durch diesen Film, auch wie er gemacht ist, durch diesen Film durchgeführt werden, der für sie erträglich ist und der bei ihnen einen Denkprozess auslöst. Und das finde ich, das ist wichtig.
Viele unserer Hörer fragen sich jetzt natürlich, wo und wann kann ich denn Der Hype im Kino schauen? Läuft der nur in der Schweiz oder auch Österreich, Deutschland? Was können Sie uns dazu sagen?
Also der Wunsch von mir ist, dass er möglichst überall läuft und ich bin auch bereit, zu Vorführen hinzugehen, diesen Film präsentieren zu kommen und auch mit dem Publikum zu sprechen. Im Moment haben wir Kinovorführen in der Schweiz und man kann ihn auch bereits auf dem Internet schauen, aber natürlich niemals das gleiche Erlebnis, wie wenn man ihn auf einer Kinoleinwand sieht und vor allem, wenn man mit anderen Leuten im gleichen Raum sitzt und mit diesen dann noch diskutieren kann danach. Und das ist eine Erfahrung, die man eigentlich nicht hat, wenn man alleine zu Hause vor dem Computer sitzt. Aber der Film ist auf der Homepage www.der-hype.ch drauf, wo man ihn anschauen kann, aber dort sind auch alle Vorführtermine. Und wenn jetzt hier irgendwelche Kinobesitzer oder auch Leute, die Säle oder so haben, denken, ich würde den gern zeigen in Deutschland, Österreich oder so, dann bitte ich sie, Kontakt aufzunehmen über die Kontakt-E-Mail, die auf der Homepage der-hype.ch aufgeführt ist. Und dann versuchen wir, das zu organisieren.
sagt der Regisseur Mike Winiger und der Film Der Hype, wie gerade gesagt. Weitere Informationen darüber auf www.der-hype.ch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Nicht wenige freuen sich im Alter auf die verdiente Rente nach einem langen Arbeitsleben. Bei Politikern ist das anders. Für manch einen Regierungsfunktionär fängt die Karriere nach dem Staatsamt erst so richtig an. Zum Leidwesen der Bürger. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Frank Wahrlich.
Die Not unserer Demokraten ist groß. Jetzt tauchen sie wieder auf aus dem Nebel des Vergessens. Joschka Fischer, grantelnder Politrentner, mischt sich wieder ein. Früher kämpfte er um politische Teilhabe seiner Grünen und für sich selbst. Trotz Dachlattendrohung eines SPD-Politikers wurde er Minister. Jetzt kämpft Fischer gegen die politische Teilhabe der anderen, der AfD. Politischer Verantwortung der AfD würde die CDU zerreißen, so Fischer. Das Land steht am Abgrund und der feiste Fischer sorgt sich um eine Partei. Er sorgt sich um die Pfründe. Erst die Partei, dann ich, dann das Land. Fischer ist einer von unseren Demokraten. Gut im Geschäft mit Konzernen, reiche Politversorgung und Haus im besten Viertel Berlins. Er ähnelt einigen dieser Kirchenkapaune, die um ihre Pfründe fürchten, sollte die AfD Einfluss bekommen. Sie sind Elite und wollen diesen Status an Günstlinge weitergeben. Sie werden zur Predigt gebeten von ihresgleichen an den Schalthebeln der vollversorgten Medien. Diese Kapaune im Talar und Politiker im feinsten Tuch, sie wirken grotesk. Jeder auf seine Weise. Angela Merkel, wie sie einen EU-Fantasieorden entgegennimmt, das Klatschpublikum herbeigeschafft. Man sieht ihre Fettlebe, ihre Staatsrechnung für das, was sie für Schönheit hält, das steht ihr alles zu. Scham und Peinlichkeit ist für diese Politelite eine wesensfremde Kategorie. Jetzt ist Kurzzeitkanzler Olaf Scholz mit einem Versorgungsposten dran. Der große Rest seines Kabinetts ist ja bereits untergebracht. Scholz soll einer Kommission vorstehen. Diese Kommission soll sich mit dem globalen Süden und vor allem mit seinen Eliten befassen. Sie ist überflüssig und teuer. Auf diese Millionen kommt es bei der Abfindung des 67-Jährigen aber nicht mehr an. Das Land ist so klamm, da kann es auch Scholz and Friends noch aushalten. Aushalten, es gibt frische Posten für verdiente Leute. Scholz ist nur der glänzende Kopf an der Spitze. In Berlin leuchten bereits die Augen derjenigen, die hoffen, von Scholz mitgenommen zu werden. Eine Kommission, das ist ein krisensicherer Ort, wenn die Regierung zerbricht. Eine Kommission kann mit Aufträgen und Studien und Gutachten ganz viele politische Freunde versorgen. Es gibt bereits ein Entwicklungsministerium. Es gibt ein Außenministerium. Das Innenministerium befasst sich mit der Causa Migration. Es gibt die Parteistiftungen. Es gibt einen Bundesbeauftragten samt Entourage. Sie alle befassen sich mit dem globalen Süden. Aus der Regierung heißt es, eine solche Nord-Süd-Kommission sei im Koalitionsvertrag vereinbart. Zumindest die lukrativen Beuteteile dieses Papiers lassen sich ohne Streit, ohne Bullshit umsetzen. Nur ein Auseinanderbrechen dieser Koalition könnte Scholz noch die Nobilitierung verhageln. Eine Minderheitsregierung, auch unter einem Kanzler Merz, hätte ganz andere Sorgen. Deshalb die Eile, deshalb noch Fakten schaffen. Es nützt nicht dem Land, es dient ausschließlich der Person des Rentners Scholz. Es ist dieselbe Hybris wie die Verleihung von Fantasieorden für Merkel. Sie sieht mittlerweile aus wie ein KGB-Oberst auf der Empore des Lenin-Mausoleums, Blech vor dem Busen. Deutlicher kann dieser Raubzug der Eliten an Deutschland nicht ausgeleuchtet werden. Eine öffentliche Debatte wird nicht geführt. Auch das wirft ein Schlaglicht auf die Verfasstheit einer rot-grünen Presse. Wie wackelig es um diese Koalition bestellt ist, macht ein Videoschnipsel von Scholz deutlich. Er lobt die Meinungsfreiheit in Deutschland. Die AfD werde aber für eine freie Debatte gar nicht gebraucht. Verstörend sei, so Scholz, wenn über eine Minderheitsregierung gesprochen werde, die wäre dann von der AfD abhängig, mit der AfD sei aber kein Staat zu machen. Was Scholz eigentlich meint, ist, mit der AfD bekäme er diesen Superjob nicht. Während bei Rentnern gespart wird, schwelgen Scholz und Merkel, diese Politrentner, in ihrem demokratischen Feudalismus. Da redet jemand, der genau weiß, wie es um diese Regierung bestellt ist. Da schwingt Torschlusspanik mit, und das zu Recht. Das Timing steht. Intronisiert wird der Politrentner Scholz in Hamburg während der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Land schaut dann woanders hin. Nicht auf die Superjobs von Scholz and Friends. War der UN-Job der feministischen Politikerin Baerbock schon unverschämt, so ist der Job für Scholz der gelungene Raubzug. Wer fehlt noch in der Vollversorgung? Natürlich Saskia Esken, ehemals begabte Stimmensammlerin für die SPD. In Berlin wird davon gesprochen, dass Saskia Esken gute Chancen hat als Bundesbeauftragte für die Omas gegen rechts.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie bei uns auch online auf kontrafunk.radio. Außerdem möchte ich Sie an dieser Stelle auf eine ganz wichtige Veranstaltung aufmerksam machen, denn wir feiern unseren 4. Geburtstag. Am 20. Juni ist es soweit. Der Kontrafunk wird 4 und darum laden wir in das Kongresszentrum in Würzburg. Es gibt Vorträge, Gesprächsrunden, Musik und selbstverständlich auch viele Macher unseres Programms vor Ort. Wenn Sie mit dabei sein möchten, dann sichern Sie sich jetzt ein Ticket auf kontrafunk.radio. Wir freuen uns auf Sie. Und damit ist diese Ausgabe von Kontrafunk aktuell auch wieder am Ende angekommen. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.